Schlaf, Kindchen, schlaf, des Vaters Ton war scharf. Die Mutter schüttelt's Bäumerlein, da fiel herab ein Träumerlein. Brav, Kindchen, brav.
Also Frau Meier, ganz, ganz entspannt. Sie kriegen eine Reihe an Wörtern gezeigt.
Ja.
Und ich würde hinterher nachfragen, an wie viele Wörter Sie sich noch erinnern.
Annegret Meier sitzt in einem Zweibettzimmer im Berliner Virchow-Klinikum. Die 71-Jährige ist hier, um an ihrer linken Schulter operiert zu werden. Eigentlich ein Routineeingriff mit Vollnarkose. Doch bevor die Patientin operiert wird, absolviert sie mit Hilfe der Psychologin Edith Weiß-Gerlach verschiedene Gedächtnis- und Konzentrationstests.
Ja, meine Gedächtnisleistungen sind nicht mehr so gut, finde ich. Deswegen war ich auch froh, dass ich aufgehört habe zu arbeiten.
Sie können das so gut lesen?
Das kann ich gut lesen. Wunderbar.
Ja? Dann fangen wir mal an.
Annegret Meier konzentriert sich auf die Wortfolgen, die nacheinander auf einem Computerbildschirm erscheinen. Sie soll möglichst schnell Worte erinnern und dreidimensionale Formen oder Farben erkennen. Die Psychologin stoppt die Zeit.
Blau, grün, gelb, gelb, grün, rot, rot, grün, gelb, rot, blau, gelb, blau, blau, gelb, grün, blau, blau, grün, rot.
Gut, hervorragend.
20 also, Sekunden.
Das ist doch super. So, der nächste Test hat drei Durchgänge und ist etwas anders. Ich zeige Ihnen hier eine Liste mit...
Diese Gedächtnis- und Konzentrationstests vor einer Operation sind Teil einer bereits im März 2009 gestarteten Forschungsreihe am Berliner Virchow-Klinikum. Psychologen und Anästhesisten wollen herausfinden, inwiefern chirurgische Eingriffe, bei denen eine Vollnarkose nötig ist, die Hirnleistung der Patientinnen und Patienten negativ beeinflussen. Und zwar langfristig. Um einen Vergleich zu haben, testen die Forscher die Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit von Patienten vor und nach dem Eingriff. Und zwar in einem festgelegten Rhythmus. Das erste Mal 7 Tage nach der Operation, dann 3 Monate später und nochmal nach einem Jahr. Nur so lässt sich mit Sicherheit sagen, ob und wenn ja, welche Folgen eine Vollnarkose hat. Denn die Hinweise häufen sich, dass eine Vollnarkose gefährlicher ist als lange angenommen. Abgesehen von den unangenehmen Nachwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen, kann sie nicht nur kurzzeitige Verwirrtheitszustände direkt nach der Operation verursachen, sondern auch längerfristige anhaltende Schäden, Gedächtnisverlust oder andere geistige Störungen. Finn Radke, Anästhesist am Berliner Virchow-Klinikum.
Es ist nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen Ländern, auch in den USA oder Frankreich oder England, dass dieses Thema erst in den letzten Jahren wieder vermehrt Zuwendung gefunden hat. Früher war man froh, wenn man überhaupt die Narkose und die Operation überstanden hat. Und heute ist es so, dass natürlich gerade bei diesen vielen Operationen, die durchgeführt werden und da die anderen Faktoren auch extrem sicher geworden sind, dass man neben dem eigentlichen Überleben natürlich auch andere Anliegen, berechtigte Anliegen hat, dass man danach dieselbe Hirnleistung hat, wie man es vorher hatte.
Weltweit gibt es heute gleich mehrere Forschungszentren, an denen mögliche Hirnleistungsstörungen nach Operationen mit Vollnarkose untersucht werden. Im US-amerikanischen Nashville, im kanadischen Montreal, an der Harvard-Universität in den USA und in Deutschland am Virchow-Klinikum. Erste Ergebnisse liegen schon vor und sie sind alarmierend. Edith Weiß-Gerlach.
Gerade ältere Patienten, da ist es teilweise so, dass bis zu 70%, also eine Woche nach der Operation, Schwierigkeit haben, die gleiche Gedächtnisleistung zu bringen wie vorher. Das verändert sich wieder, aber wir wissen, nach 3 Monaten sind es etwa noch 9% und auch noch nach einem Jahr ist es geblieben.
Neun Prozent aller Patienten haben demnach kognitive Defizite nach einer Vollnarkose, junge wie alte. Sie leiden unter Vergesslichkeit und Konzentrationsschwächen. Besonders gefährdet sind stark unter- oder übergewichtige Menschen, Diabetiker, Patienten mit Bluthochdruck oder schweren Vorerkrankungen und Raucher. Auch das Alter ist ein Risikofaktor. Bei jüngeren Patienten fällt eine gestörte Hirnleistung im Alltag vor allem dann auf, wenn die Betroffenen an ihre Leistungsgrenzen gehen.
Wenn Sie eine ausgebildete Pianistin wären, und Sie hätten gerade eine sehr kleine Operation gekriegt, nichts Dramatisches, aber eine Vollnarkose, würden Sie es wahrscheinlich am ehesten beim Klavier bemerken, wenn Sie eine Mathematikerin wären. Hochentwickelt und sind gerade absolut an der Spitze der Forschung, würden Sie wahrscheinlich auch dezente Defizite sehr viel schneller wahrnehmen als jemand, der sozusagen immer nur bei 60% oder 70% läuft, weil die oberen 30%, die würden Ihnen in dem Sinne gar nicht so fehlen.
Bei älteren Menschen dagegen haben die kognitiven Fähigkeiten oft schon nachgelassen. Wenn dann noch eine Operation mit Vollnarkose hinzukommt, finden sich manche von ihnen im Alltag nur noch schwer zurecht. Annegret Meyer hat diese Erfahrung mit ihrer Mutter gemacht, nachdem diese an der Hüfte operiert worden war.
Ich war immer ein bisschen erschrocken. Zwischendurch hörte sie einfach mal dann auf in ihrem Gedanken. Und meine Mutter hatte immer ein unwahrscheinliches Zahlengedächtnis. Und ich habe gemerkt, dass sie mit Zahlen gar nicht mehr gut umgehen konnte. Ich sage, Mütterlein, bald habe ich Geburtstag. Und fing sie dann eben an, ach, wie alt wirst du eigentlich? Da sage ich, das weißt du aber doch. Da haben wir dann beide gerechnet und dann sagte sie, 75 oder so. Ne? Das war aber bitteschön vor 6 Jahren. Da wurde ich noch nicht 75. Seitdem habe ich meine Mutti auch nie wieder gefragt, wie alt ich werde. Ich habe dann gelernt, sie zu nehmen, wie es dann ist. Ne?
Annegret Meyer selber hat ihre Schulteroperation und die dazugehörige Vollnarkose gut überstanden. Ohne langfristige negative Folgen. Anders ihre Mutter. Sie wurde dement. Eine Folge der Vollnarkose? Ja, das zumindest legen neueste Studien nahe. Doch was sind die Ursachen solcher dramatischer Folgen? Bisherige Forschungsergebnisse zeigen, dass eine lokale oder regionale Betäubung das Gehirn kaum belastet. Medikamente dagegen, die das Bewusstsein des Patienten beeinflussen, fördern offenbar den Tod von Hirnzellen. Dies gilt insbesondere für alle bisher üblichen Vollnarkosemittel. Andererseits ist die Vollnarkose oft nicht alleine für kognitive Schäden verantwortlich, erklärt die Anästhesistin Claudia Spieß. Die Operationswunde selber bewirkt eine Entzündung im Körper, die zu einer Infektion im Gehirn führen kann.
Wenn ich den Bauch zum Beispiel aufmache, dann habe ich einen Entzündungsschmerz, Entzündungsreaktion, und die führt dazu, ohne dass Bakterien jetzt eine Rolle spielen, dass das Gehirn stärker beansprucht wird und dass man damit automatisch Nervenschädigungen setzen kann.
Wie schnell solche Schäden entstehen, hängt vom Immunsystem des Patienten ab. Funktioniert es gut? Antwortet der Körper mit einer Gegenreaktion, die verhindert, dass sich eine Entzündung dauerhaft im Hirn festsetzt. Bei kranken und alten Menschen scheint dieser Schutz nicht mehr so gut zu funktionieren. Das zumindest legen Tierversuche nahe. Gehirne alter Tiere zeigen selbst nach einer kleinen Operation Entzündungsanzeichen, die junge Artgenossen nicht hatten.
Wir haben ja Tiere in Narkose versetzt und haben einen Bauchschnitt durchgeführt.
Clarissa von Häfen. Die Biotechnologin erforscht, welche Medikamente das Immunsystem während einer Operation unterstützen.
Und Medikamente, die wir da genommen haben, Acetylcholinesterasehemmer, können halt diese Entzündung, die man nicht haben möchte, reduzieren.
Im nächsten Schritt soll jetzt geklärt werden, ob diese Medikamente dann auch bei den Tieren Hirnleistungsstörungen verhindern helfen. Noch aber sind die Ergebnisse nicht auf den Menschen übertragbar. Insofern ist momentan ein anderer Forschungsansatz vielversprechender. Es geht um die Narkosetiefe. Denn je tiefer die Bewusstlosigkeit über einen langen Zeitraum, desto wahrscheinlicher sind kognitive Störungen im Anschluss an den Eingriff. Das Forscherteam am Berliner Virchow-Klinikum versucht daher, die Schlaftiefe möglichst gering zu halten. Ein spezielles Messgerät misst während der Operation die Hirnströme des Patienten und zeigt die Messergebnisse auf einem Monitor an. Der Anästhesist weiß damit immer, wie tief die Narkose gerade ist.
Wir konnten in einer sehr großen Studie zeigen, dass eine Narkose, die mit diesem Monitor durchgeführt wurde, dazu geführt hat, dass langfristige Hirnleistungsstörungen herabgesetzt wurden. Als Konsequenz aus unserer Studie haben wir das sofort klinikweit in jedem Operationssaal eingesetzt. Und das machen wir jetzt seit einem halben Jahr ungefähr.
9 Uhr morgens. Auf dem Operationstisch im Virchow-Klinikum liegt eine junge Frau. Seit einem Unfall ist ihr linker Arm steif. Mit der Operation wollen die Ärzte den Arm wieder lockern. Claudia Spieß bereitet die Vollnarkose vor.
Wann haben Sie zuletzt was getrunken?
10. Okay.
Und Allergie auf irgendwas? Medikamente?
Gar nichts.
Okay. Sonst sehe ich auch in den Unterlagen nichts Auffälliges. Gut, dann würden wir anfangen.
Das ist schon mal das erste Schmerzmittel.
Genau, es kann sein, dass so ein bisschen schummrig wird im Kopf. Sonst passiert nicht viel.
Rund eine Minute später gibt die Ärztin das Narkosemittel. Die Augen der Patientin werden schwer.
Das denkt sich einen schönen Traum. Ganz wichtig.
Während die junge Frau das Bewusstsein verliert, sinkt auf dem Monitor der Wert, der ihre Hirnströme angibt. Im Wachzustand liegt dieser Wert um die 100. Beim normalen Schlaf um die 80. Menschen im Koma können einen Wert von 40 Punkten erreichen. Bei der Patientin dagegen bleibt der Zähler erst bei 14 stehen.
Sie schläft jetzt ganz tief, jetzt sind alle Atemreflexe praktisch erloschen, sie atmet nicht mehr. Der Lidreflex ist erloschen, das ist jetzt ganz tief in der Narkose.
Zu Beginn einer Operation muss das so sein, damit die Ärzte einen Beatmungsschlauch legen können. Immer wieder prüft Claudia Spieß die Anzeigen auf dem Monitor. Ist der Beatmungsschlauch gelegt, sorgt die Anästhesistin dafür, dass die Hirnaktivität der Patientin wieder steigt. Erst bei einem Hirnstromwert zwischen 40 und 60 beginnt die eigentliche Operation. Der künstliche Schlaf ist dann nicht mehr ganz so tief. Damit hofft man, das Gehirn zu schonen. Noch jedoch gehört der Monitor nicht zur Standardausrüstung von Krankenhäusern.
Wenn man dieses Monitoring nicht hat, weiß man gar nicht, in welchem Bereich man ist. Und bei vielen älteren Patienten ganz bestimmt ist der Wert viel zu tief. Also es ist immer eine Frage der Dosis. Also wir nehmen die Medikamente auch ständig weiter runter. Im Moment braucht sie so gut wie fast gar nichts.
Die junge Frau auf dem Operationstisch bekommt von all dem nichts mit. Ihre Operation verläuft nach Plan. Doch die Anästhesistin kennt auch Notfälle. Bei einem ihrer Patienten versagte während der Operation das Herz.
Ich habe reanimiert und war dann hinterher beim Patienten, ging ihm auch gut und alles. Und er hat aber von diesem Erlebnis berichtet, was alles vorgefallen ist. Alles. Der war dann irgendwo im Raum, hat es beobachtet. Und es war nicht falsch, was er berichtet hat, es ist so vorgefallen. Das hat mich tief beeindruckt. Aber ich denke, es sind einfach Situationen, wo man es nicht erklären kann.
Solche Notfälle unter Narkose sind zum Glück selten. Nach rund 3 Stunden kommt die Patientin in den Aufwachraum. Eine Schwester kümmert sich.
Was ist? Geben Sie die Hand und rufen einmal laut. Können Sie die Augen aufmachen? Den Blutdruck kontrollieren wir regelmäßig und auch die Atmung und Herz, ne?
Die Patientin ist wach, doch ist schwer zu erkennen, ob sie begreift, was um sie herum geschieht. Im Aufwachraum entwickeln viele Menschen ein sogenanntes Delir. Die meisten verhalten sich dabei ruhig, können sich jedoch nicht orientieren, wissen nicht, wo sie sind und welcher Tag ist. Menschen, die unter einem Delir leiden, haben bis zu 3 Monate nach dem Eingriff ein erhöhtes Sterberisiko. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit, auch später an anhaltenden Gedächtnis- und Konzentrationsschwächen zu leiden, erheblich größer. Das haben Studien gezeigt. Deshalb führen die Anästhesisten am Berliner Virchow-Klinikum schon 10 Minuten nach dem Aufwachen einen kurzen Delir-Test durch. Alavi Lütz spricht die Patientin an.
Schönen guten Tag, mein Name ist Lütz. Ja, ich bin auch einer der Narkoseärzte. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Virchow-Klinikum. Wissen Sie auch, was wir für einen Tag heute haben?
23.04.
Richtig, genau. Schauen Sie sich mal diese Skala hier an, ja? Können Sie da raufgucken? Hier sehen Sie Zahlen von 0 bis 10, ja? Wenn 0 gar kein Schmerz ist und 10 der schlimmst vorstellbare Schmerz, wo würden Sie das denn jetzt einsortieren? In Ruhe, wenn Sie sich... 6 bis 7. Okay. Das ist noch zu viel, ja? Bekommen Sie jetzt noch ein Schmerzmedikament, ja? Damit es Ihnen besser geht.
Die frisch Operierte hat noch Schwierigkeiten mit dem Sprechen, doch ihre Reaktionen sind unauffällig. Sie zeigt keine Spuren von Verwirrtheit. Manche Patienten dagegen rütteln nach dem Erwachen an ihren Betten oder attackieren das Pflegepersonal. In solchen Fällen spricht man vom hyperaktiven Delir, das häufig mit Halluzinationen einhergeht. Finn Radke.
Häufig ist das in ein Szenario eingebunden, dass die Patienten dann denken, die Pflegekräfte wollen einen Schaden oder es sind irgendwelche Kriminalgeschichten gerade am Laufen. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Berichten, dass eine Patientin sich dann selber wahrgenommen hat, als ob sie in einem Organhandel verstrickt war und dass der Chefarzt ihr sozusagen eine Niere abkaufen wollte und dass sie da diverse Euros damit verdient hat. Und da gibt es dann viele sehr beängstigende oder kriminelle Szenarien, die da sozusagen aufkommen.
Ein Delir kann Stunden oder sogar Tage andauern. Selten ist das nicht. 10% der jüngeren Erwachsenen erleiden solch ein Delir. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar mehr als 30%. Umso wichtiger ist es, dass Ärzte geistige Verwirrung nach einer Narkose schnell erkennen und sofort reagieren. Manchmal reicht es schon, den Flüssigkeitshaushalt oder Blutzucker der Betroffenen zu regulieren. Hilft das nicht, Dann sind Medikamente erforderlich.
Ich habe viele Patienten gesehen, die mit Delir im Aufwachraum waren. Wir haben eine Spur von einem Neuroleptikum gegeben. Und der Patient war wach, kooperativ, wusste, wo er war, konnte sich erinnern. Und umgekehrt, wenn man das belässt und der Patient dauerhaft ein Delir hat, dann weitet sich das so aus im Gehirn. Und das führt dann letztendlich langfristig schon zu kognitiven Schäden bei dem Patienten.
Doch nur rund 10% der Kliniken setzen überhaupt einen entsprechenden Delirtest im Aufwachraum ein, erklärt Claudia Spieß. Zahlreiche Ärzte haben die Problematik noch gar nicht erkannt.
Wenn jemand randaliert im Bett, da dauert es keine 30 Sekunden, dass die Pflegekraft da und will letztendlich Unterstützung haben, medikamentöser Art, um das unter Kontrolle zu kriegen. Aber wenn ein Patient wirklich ruhig im Bett liegt, gibt es ja erstmal keinen Grund. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass es ein Delir ist, wenn jemand so ruhig im Bett liegt und alle freundlich anlächelt, das ist dann ganz schwierig für die Kollegen, das zu verstehen und daraus Konsequenzen abzuleiten. Die sagen, ich habe sowas nicht.
Um Kollegen für die Problematik zu sensibilisieren, ist oft viel Überzeugungsarbeit notwendig.
Das tun wir sukzessive. Also ich glaube, die älteren Kollegen sind noch nicht so überzeugt, aber die jüngeren Kollegen sind sehr überzeugt und das freut uns.
Alavi Lütz ist einer dieser jungen Anästhesisten. Delirien, so erzählt er, können nicht nur im Aufwachraum beginnen, sondern ebenfalls in den Tagen nach der Operation. Besonders häufig trifft es Patienten auf der Intensivstation. Hier begünstigt die beklemmende Atmosphäre Verwirrtheit mit unangenehmen Halluzinationen.
Sie sehen, dass hier immer sehr viel gearbeitet wird, dass sehr, sehr wenig Licht reinkommt, dass sehr viele Geräte um diese Patienten drumherum stehen. Die Patienten, die liegen ja normalerweise in Oberkörperhochlagerung und haben ganz oft die Sicht auf diese Decke. Und wir wissen von ganz vielen Patienten, dass die anfangen, diese Löcher in den Decken zu zählen und dass diese Decken an sich die Halluzinationen triggern. Die sehen Tiere. Manche denken auch, es kommt was von der Decke runter. Das ist ganz unterschiedlich. Ja? Aber zusammenfassend kann man immer sagen, dass diese Dinge eben einfach Angst machen. Also das Gesamtszenario, inadäquate Lichtverhältnisse, große Unruhe im Zimmer, das medizinische Gerät, das macht Angst und fördert diese Halluzinationen.
Das Personal trägt Mundschutz, auch das trägt zur Verunsicherung bei. Früher dachten Ärzte, man müsse Patienten vor der unangenehmen Atmosphäre schützen, indem man sie durch Medikamente zum Schlafen bringt. Heute setzt man solche Maßnahmen vorsichtiger ein.
Es ist so, dass in den letzten 10, 15 Jahren ein Paradigmenwechsel in der Intensivmedizin stattgefunden hat. Das heißt, wir versuchen jetzt zunehmend, die Patienten wach zu halten über den größten Teil der Zeit. Man weiß, je mehr die Patienten schlafen und je mehr Medikamente sie bekommen zu schlafen, desto höher das Risiko, ein Delir zu entwickeln.
Frisch operierte Patienten leiden allerdings besonders unter dem Lärm und der häufig relativen Dunkelheit auf einer Intensivstation. Das sorgt für Stress, stört den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus und fördert wiederum Desorientierung und Verwirrung. Am Virchow-Klinikum setzt man deshalb auf ein neues Raumkonzept für die Intensivstation. Die medizinischen Geräte sind hinter Türen am Kopfende der Patientenbetten versteckt. Die Decke und Wände sind mit einer Leinwand bezogen.
Diese Leinwand sorgt dafür, dass das Licht im Raum so gesteuert wird, dass es den Erhalt des Schlaf-Wach-Rhythmus erhält. Und zum anderen können Sie eben über diese Leinwand ganz verschiedene Szenarien projizieren. Sie können Farben und Formen entwickeln, die der Patient als angenehm empfindet. Sie können aber auch Informationen darauf projizieren. Das können zum Beispiel Fotos von Angehörigen sein. Das kann die Uhrzeit sein, das kann der Kalender sein. Das können aber auch so etwas Abstraktes sein, wie dass man einfach einen Sonnenuntergang simuliert. Auch das würde ja eine Orientierung bieten. Also dieses Projekt wird auch durch Studien begleitet, indem wir eben schauen werden, welche Szenarien oder welche Elemente führen dazu, dass die Patienten das als angenehm empfinden.
Auf die Psyche der Patienten achten. Ihre Gefühle, ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen. Das gehört zu einer guten Behandlung dazu. Auch nach der Entlassung. Vor allem für Menschen, die durch eine Vollnarkose langfristig unter Störungen leiden. Das sei sehr belastend, erzählt diese 74-jährige Potsdamerin, die nicht mit Namen genannt werden möchte. Sie hat bereits mehrere große Operationen, unter anderem am Herzen, hinter sich. Und mit jedem Eingriff ließen ihr Gedächtnis und ihr Sprachvermögen immer mehr nach.
Das beunruhigt mich sehr. Also wenn man geistig so flott war, ich konnte dem Buch noch nach Jahren erzählen, was da so drin war. Das kann ich nicht mehr. Ich lese viel, aber das ist dann schneller weg, nicht? Und dann kommen ja viele Sachen noch hinzu, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Man ist müde, manchmal sogar ein bisschen depressiv, aber ich versuche das nicht so in den Vordergrund zu stellen, weil ich finde, man belastet ja dadurch auch die Familie, nicht? Wenn man jetzt hier so, sagen wir mal, bekloppt wird. Ich gebe mir große Mühe, hier immer alles zu machen und zu tun, aber es ist schwierig.
Die Rentnerin hat bisher vor keiner ihrer zahlreichen Operationen erlebt, dass Ärzte sie ausdrücklich über die möglichen langfristigen Folgeschäden der Vollnarkose aufgeklärt haben.
Noch nie. Das ist immer am Rande so. Wenn man dann im Krankenhaus liegt, dann kommt mal jemand reingehuscht, die braucht noch eine Unterschrift, lesen sich das mal durch und dann wird ein bisschen gefragt, manche fragen gar nicht.
Auch Manuela Möller fühlt sich desinformiert. Die 42-Jährige hatte vor 2 Jahren eine Unterleibsoperation mit Vollnarkose. Seitdem ist die Unternehmerin weniger leistungsfähig. Sie musste ihre Arbeitszeiten verkürzen, denn ab dem frühen Abend kann sie sich nicht mehr konzentrieren. Immer wieder sprach sie Ärzte auf ihre Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme an.
Wo ich hingegangen bin zu den Ärzten und gefragt habe, dass ich halt Konzentrationsschwächen habe und dieses matte Gefühl und so und dass es erst nach der OP ist, da kriege ich dann halt zur Antwort, naja, der Körper stellt sich ja um mit der Zeit. Also das ist alles sehr lapidar. Also wurde auch nicht weiter nachgeforscht, warum, wieso, weshalb.
Erfahrungen wie die von Manuela Möller sind nicht selten. Täglich erreichen die Mediziner am Virchow-Klinikum Briefe von Patienten und Angehörigen, die entweder selber über Einschränkungen klagen oder die geistige Probleme bei ihren Lieben beobachten. Sie alle bitten um Hilfe.
Das Wichtige ist, sich immer wieder aufzuraffen, was zu tun, dass man sich einfach ein Limit setzt.
Rät die Psychologin Edith Weiß-Gerlach den Betroffenen.
Ich sage jetzt einfach mal 10 Minuten Zeitung lesen und sich vornimmt, nächste Woche ein paar Minuten länger zu machen. Genauso wichtig ist natürlich, sich regelmäßig zu bewegen, Sport zu machen, rauszugehen, sich mit Sachen zu beschäftigen, die einem Spaß machen. Da ist wirklich zu sagen, ich kann trainieren, ich kann was machen und sich nicht mit dem abfinden, was gegeben ist, sondern wieder nach vorne gucken.
Das Berliner Team arbeitet mittlerweile an einer Internetplattform, die wichtige Informationen zum Thema bereitstellen soll. Sie wollen so ein großes öffentliches Bewusstsein für die Problematik schaffen, damit Ärzte und Patienten besser informiert sind und nicht zuletzt auch mehr Forschungsgelder fließen.
Ja, wir müssen ja gucken, wo finden Sie für eine Forschung Geld, wenn die Mehrheit noch gar nicht erkannt hat, dass es ein Thema ist. Wer hat ja zum Beispiel mal einen Antrag gestellt an eine öffentliche Einrichtung, der war wirklich auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und wir hatten den Zulauf von 170 Krankenhäusern, die mit uns mitmachen wollten. Da wurde der Antrag abgelehnt, weil die Thematik demjenigen, der es begutachtet hat, wahrscheinlich gar nicht bekannt ist in dem Umfang.
Schlaf, Kindchen, schlaf, des Vaters Ton war scharf. Die Mutter schüttelt's Bäumerlein, da fiel herab ein Träumerlein. Brav, Kindchen, brav.
Bisher haben Claudia Spies und ihre Kollegen vor allem bei Erwachsenen nach möglichen postoperativen Störungen gesucht. Doch inwieweit sind auch Kinder von dem Phänomen betroffen? In der Forschung gewinnt diese Frage zunehmend an Bedeutung. Selbst der wissenschaftliche Arbeitskreis Kinderanästhesie und Neuroanästhesie gab 2012 eine Stellungnahme heraus. Darin heißt es:
Auf die Frage besorgter Eltern, schadet Narkose meinem Kind, haben wir Anästhesisten bis vor einigen Jahren mit gutem Gewissen antworten können: Nein, Narkose schadet ihrem Kind nicht. Heute muss unsere Antwort differenzierter ausfallen.
Die Anästhesisten räumten in ihrer Stellungnahme ein, dass es deutliche Hinweise darauf gibt, dass eine Operation unter Vollnarkose vor allem dem Gehirn eines Kleinkindes schaden kann. Sie berufen sich dabei auf eine Erhebung von US-amerikanischen und australischen Forschern. Die hatten die Entwicklung von über 2.800 Kindern überprüft, die zwischen 1989 und 1992 in Australien geboren wurden und aus den verschiedensten Gründen operiert worden waren. Die Wissenschaftler wiesen nach, dass bereits eine einzige kurze Narkose in den ersten 3 Lebensjahren kognitive Defizite verursachen kann. Das Risiko, mit 10 Jahren bei anspruchsvollen abstrakten Aufgaben nicht mitzuhalten, war bereits bei einfach operierten Kindern 1,7 Mal höher als bei der Vergleichsgruppe. Das Risiko, an einem Sprachdefizit zu leiden, stieg nach einer Narkose im Kleinkindalter sogar um das 2,5-fache. Jochen Strauß, Chefarzt für Anästhesie am Berliner Helios-Klinikum und Sprecher des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie und Neuroanästhesie.
Das Sprachverständnis, vor allem für solche Sachen wie Nebensätze, doppelte Verneinungen, das fiel den Kindern schwieriger zu verstehen. Ein Sprachtest gilt als nicht so empfindlich, der hat keine Unterschiede erbracht. Aber die anderen Sprachteste, die sehr viel differenzierter auf sehr viel höher entwickelte Funktionen eingehen, haben diese Unterschiede zum Tragen gebracht. Man kann auch sagen, dass mit normalen Testmitteln oder im täglichen Gebrauch wahrscheinlich kein Unterschied festzustellen wäre.
Gerade weil sich das Gehirn in den ersten 3 Lebensjahren so schnell entwickelt und die Vollnarkose so starke Auswirkungen hat, sollten Eltern, wenn möglich, mit einer solchen Operation warten. Und auch ältere Menschen sollten sich fragen, ob sie auf den ein oder anderen Eingriff mit Vollnarkose nicht vielleicht sogar verzichten können.
Das ist eine Sache, die man mit dem Patienten entscheiden muss. Also man kann jetzt immer sagen, die Hüfte hätte er vielleicht nicht gebraucht oder dies oder jenes hätte er nicht gebraucht, aber der Patient, der hat ja Schmerzen. Verstehen Sie, Sie haben einen Patienten vor sich, der ist, was weiß ich, 75 Jahre, der hat einfach Schmerzen ohne Ende. Der kann sich nicht mehr richtig bewegen, der sitzt zu Hause, geht an der Krücke und dann sagt der Patient, das kann ich nicht mehr ertragen, ich muss jetzt was ändern. Und es gibt eben viele, die haben hinterher die Möglichkeit, in ihrem normalen Umfeld zu leben. Andere haben eben dann kognitive Störungen. Das ist immer eine Abwägungsfrage mit dem Patienten. Was ich wichtig finde, ist, dass der Patient halt informiert ist, dass man aufklärt über Delir und auch über kognitive Störungen. Der Patient muss das Risiko wissen, das ist schon wichtig.